Wir setzen nun unsere Entdeckungsreise durch Römer 8 fort. In unserer vorigen Lehreinheit beschäftigen wir uns mit den Versen 18 bis 25, einer wunderbaren Offenbarung dessen, was Gott mit der Schöpfung vorhat. Wir stellten fest, dass wir, die wir an Jesus glauben und den Heiligen Geist empfangen haben, uns nicht nur mit unseren eigenen kleinen Anliegen beschäftigen oder mit den Dingen dieses Zeitalters, ja nicht einmal mit der umfassenden Bestimmung der Gemeinde soll unser Horizont aufhören. Vielmehr möchte Gott, dass unser Denken und unser inneres Engagement so weit gehen, dass wir uns mit seinem gesamten Programm für seine Schöpfung identifizieren. Ein Grund dafür ist der, dass wir, die Menschheit, für all die Schwierigkeiten verantwortlich sind, mit denen die Schöpfung zu kämpfen hat, weil Adam von Gott zum Verwalter der Schöpfung eingesetzt worden war. Doch Adam war untreu und versagte als Verwalter, und dies löste eine Katastrophe aus. Nicht nur für Adam selbst, sondern auch für seine Nachkommen, aber auch für die ganze Schöpfung, deren Verwalter er war. In seiner unendlichen Weisheit hat Gott es so festgesetzt, dass die Erlösung der Schöpfung eng mit der Erlösung der Nachkommen Adams zusammenhängen wird. Die Schöpfung wird erst dann erlöst werden, wenn unsere Erlösung vollendet ist. Weil nun unsere Sünde, Verderben und Desaster über die Schöpfung brachten, wird es auch unsere Erlösung sein, die die Schöpfung erlösen wird. Paulus sagt also, wir sollen deshalb nicht nur für unsere eigenen kleinen Anliegen beten, sondern gemeinsam mit der Schöpfung diesen wunderbaren, herrlichen Tag der Erlösung herbeisehnen und Anteil haben am Verlangen der Schöpfung nach Wiederherstellung der Gerechtigkeit auf dieser Erde. In Psalm 96 und 97 lesen wir, dass sich die ganze Schöpfung danach sehnt, dass der Herr kommt und Gerechtigkeit und Gericht auf Erden wiederherstellt. Seht ihr, die ganze Schöpfung steckt in einem Schlamassel, weil Gerechtigkeit verworfen wird und an ihrer Stelle das Böse überhand nimmt. Wenn ich darüber nachdenke, sage ich mir, Gott, mein kleiner Verstand und mein enges Herz können kaum aufnehmen, was du uns da sagst. Ich glaube, das erklärt, was Paulus als nächstes in Vers 26 und 27 sagt. Er spricht über die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Gebetsleben. Bis heute verstehe ich nicht ganz, warum Vers 26 auf Vers 25 folgt, aber ich verstehe, dass Paulus sagt, versuch nicht, dies mit deinem eigenen begrenzten Verständnis und deiner eigenen begrenzten emotionellen Kapazität zu bewältigen, sondern lass den Heiligen Geist herein, damit er es für dich tut. In diesen Versen, die wir gleich lesen werden, sagt Paulus gewissermaßen, gib dich dem Heiligen Geist hin und lass ihn in dir eine Gebetsveranstaltung abhalten. Ich kam bereits auf meine erste Frau zu sprechen und wiederum möchte ich sagen, dass eine der wichtigsten Lektionen, die ich von ihr lernte, darin bestand, den Heiligen Geist beten zu lassen. Sie sprach die bemerkenswertesten Gebete und sagte, wenn ich meinen Mund aufmache, weiß ich nicht, was ich beten werde. Ich mache einfach den Mund auf und es kommt heraus. Und noch etwas. Sie brauchte keine speziellen Zeiten zum Gebet. Sie war eine sehr pragmatische Frau. Sie war in der Küche tätig, sie kochte, sie wechselte Windeln und dergleichen, doch dabei betete sie ständig. Sie brauchte keine besondere Stimmung, keine besonderen Umstände, um zu beten. Das Gebet sprudelte die ganze Zeit über nur so aus ihr heraus. Zwei Dinge möchte ich im Zusammenhang mit ihr noch erwähnen, die ich für sehr wichtig halte. Es verging kein Tag, an dem sie Gott nicht dafür dankte, errettet worden zu sein. Ihre Wertschätzung für das Wunder der Errettung hörte nie auf. Ich denke auch, dass es nur wenige Tage gewesen sein müssen, in denen sie Gott nicht dafür dankte, in Zungen beten zu können. Sie glaubte an das Zungenreden. Sie wusste, was es heißt, mit seinem eigenen Latein am Ende zu sein, den Heiligen Geist ans Steuerruder zu lassen und zu sagen, bitte, Heiliger Geist, übernimm du. Lesen wir nun die eben erwähnten Verse Römer 8, 26 bis 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Seht ihr, was unsere Schwachheit ist? Von unserem Verständnis und Empfinden her ist unser Horizont nicht weit genug, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Und wenn wir uns daran erinnern, was Paulus darüber sagte, dass wir in uns selbst seufzen wegen der ganzen Schöpfung, dann stimmt das. Wir wissen einfach nicht, wie wir es tun sollen, aber das macht nichts. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Versteht ihr? Der Heilige Geist ist eine Person. Wenn er kommt und wenn du weißt, wie du mit ihm in Beziehung treten kannst, dann kannst du diese Person des Heiligen Geistes freisetzen, damit sie in dir und durch dich betet. Weiter in Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, meines Erachtens ist hier Gott Vater gemeint, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er, der Geist, tritt gemäß dem Willen Gottes für die Heiligen ein. Wir wissen also nicht, wie wir beten sollen. Oft wissen wir nicht, wofür wir beten sollen, und manchmal, wenn wir wissen, wofür wir beten sollen, wissen wir nicht, wie wir dafür beten sollen. Stimmt's? Aber unsere Hilflosigkeit und Unzulänglichkeit ist nicht das Ende, denn der Heilige Geist kommt als Person zu uns und übernimmt die Kontrolle. Ich könnte euch hierzu viele Erfahrungen schildern, aber ich möchte nur eine herausgreifen. Vor vielen, vielen Jahren organisierte ich Straßeneinsätze im Zentrum von London. Ein junges katholisches Mädchen aus Irland, das in einem Hotel als Zimmermädchen arbeitete, kam vorbei und wurde auf wunderbare Weise gerettet und im Heiligen Geist getauft. Sie wurde wirklich freigesetzt. Sie teilte sich ein Zimmer im Hotel mit einem anderen Zimmermädchen. Nach einiger Zeit fragte das andere Mädchen sie: Hör mal, eins verstehe ich nicht. Sag mir doch mal, in welcher Sprache du da jeden Abend sprichst, obwohl es so ausschaut, als wärst du schon eingeschlafen. Das war das erste Mal, dass dem Mädchen auffiel, dass es in Zungen redete, während es schlief. Die Braut Christi sagt im Hohelied: Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Du kannst etwas in dir haben, das nie schlafen geht, das nie müde wird, das nie verwirrt ist und das nie sprachlos ist. Es weiß immer, wie es sich der aktuellen Situation stellen und wie es das Richtige beten soll. Dafür sorgt Gott durch den Heiligen Geist. Wir könnten wochenlang nur darüber sprechen. Aber ich möchte nun weitergehen zur nächsten Passage, Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, und fragen wir uns auch hier, ob wir es wirklich wissen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist eine wunderbare Schriftstelle und wir danken Gott dafür. Doch beachtet, dass auch hier bestimmte Kriterien genannt werden. Du kannst nicht einfach sagen, in allem, was geschieht, lässt Gott alle Dinge zum Guten mitwirken. Denn das gilt nur für jene, die Gott lieben und die berufen sind und die nach seinem Vorsatz, nach seinem Plan wandeln. Versteht ihr? Unter dieser Voraussetzung ist alles, was dir widerfährt, die Auswirkung des Plans Gottes, gleichgültig, wie es sich darstellen mag. Wenn du Gott liebst und berufen bist, aber nicht seinem Vorsatz entsprechend lebst, werden der Heilige Geist und Gott eingreifen und etwas tun, um dich aufzuhalten. Auch das wirkt dir zum Guten mit, wenngleich es nicht so aussehen mag. So wie Gott über Israel sagte: Deshalb werde ich deinen Weg mit einer Dornenhecke verstellen und eine Mauer machen, damit sie ihren Weg nicht mehr findet. Hosea 2,6. Ich denke, es ist oft so, dass Gott, wenn seine Kinder anfangen, auf Irrwege zu geraten, eine Hecke vor ihnen hochzieht, sodass kein Durchkommen mehr ist. Auch damit lässt Gott alle Dinge zu deinem Guten mitwirken, doch im Idealfall leben wir aufrichtig und im Glauben in den Absichten Gottes, zu denen er uns berufen hat. Dann wissen wir, dass Gott alle Dinge zu unserem Guten mitwirken lässt, gleichgültig was geschieht und auch wenn alles wie eine Katastrophe aussieht. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, wisst ihr, wofür ich Gott danke? Ich danke ihm dafür, dass er einige meiner Gebete nicht erhörte, denn heute erkenne ich, dass ich viele Probleme bekommen hätte, wenn er sie erhört hätte. Auch nicht erhörte Gebete können Teil des Vorsatzes Gottes und seiner Versorgung für dich sein. Ich gehe nun weiter zu dieser gewaltigen Aussage in Vers 29 und 30, da sie erklärt, woher wir wissen, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Außerdem erfahren wir hier den umfassenden Plan Gottes für uns von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte diesen Plan in dieser Lehreinheit skizzieren, weil ich glaube, dass wir vollkommene Sicherheit haben werden, sofern wir diesen Plan wirklich begreifen, glauben und uns selbst in Übereinstimmung damit bringen. Ich stelle fest, dass viele Christen in unserer Zeit ein Gefühl der Unsicherheit haben. Sie sind beunruhigt. Sie sind wie ein Ertrinkender, der sich an einen Strohhalm klammert. Sie wissen nicht, woran sie sich festhalten sollen. Gott sorgt dafür, dass sie nicht untergehen, aber sie fühlen sich nicht sicher. Ich glaube, die eigentliche Voraussetzung für Sicherheit ist ein Verständnis des ewigen Plans Gottes. Das Erste, was wir begreifen müssen, ist die Tatsache, dass nicht wir den Anfang machten. Gott machte den Anfang. Und Gott nahm nie etwas in Angriff, das er nicht auch vollenden könnte. Sobald uns bewusst ist, dass Gott der Initiator war, haben wir auch die Gewissheit, dass er es vollenden wird. Lesen wir nun, was Paulus hier im Römerbrief sagt. Wir werden das Gelesene dann ausführlich erläutern und durch andere Passagen ergänzen, um ein umfassendes Bild des Plans Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit zu bekommen. Römer 8, 29 bis 30. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes Jesus gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Vorherbestimmung, auch Prädestination genannt, in Form einer recht verdrehten Lehre dargestellt werden kann. Wir sind nicht zum Heil vorherbestimmt, sondern wir sind dazu vorherbestimmt, dem Bild Jesu gleichförmig zu werden. Wenn mir jemand erzählt, er sei dazu vorherbestimmt, errettet zu werden, und ich keinen Beweis dafür in seinem Leben finde, kann ich das in Frage stellen. Doch wenn ich sehe, wie jemand wirklich dem Bild Jesu immer gleichförmiger wird, lautet für mich die einzige Erklärung, dass Gott dies vorherbestimmt hat. Lasst nicht zu, dass die Vorherbestimmung für euch zum Stolperstein wird. Denn manchmal nimmt man diese Lehre und verdreht sie und benutzt sie geradezu wie eine Geißel für das Volk Gottes. Aber wenn wir sie richtig annehmen, ist sie eine herrliche Wahrheit. Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir sehen hier quasi einen Abriss, der jedoch mit dieser einen Bibelstelle nicht vollständig ist. Ich denke, wir brauchen noch etliche andere Bibelstellen, um den umfassenden Plan und die richtige Reihenfolge zu erkennen. Das möchte ich jetzt tun. Ihr könnt mir anhand eurer Studienhilfe folgen. Die erste Phase in diesem Programm Gottes lautet: Gott erkannte uns vorher, das heißt, er kannte uns im Voraus. Paulus sagt dies in Römer 8, 29, denn die er vorher erkannt hat. Wir finden das auch in 1. Petrus 1, ganz am Anfang. Petrus richtet seinen Brief an die Fremden, die an verschiedenen Orten verstreut leben, und sagt: Den Fremdlingen von der Zerstreuung, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters. Der Ursprung von allem ist die Vorkenntnis Gottes. Er handelte nicht in Unkenntnis der Dinge, er experimentierte nicht. Er wusste im Voraus, welche Leute wir sein würden, wie er mit uns umgehen würde, wie er seinen Plan für uns in die Praxis umsetzen könnte. Wir beginnen mit der Vorkenntnis Gottes aus einer Zeit lange vor der Schöpfung. Das ist ein atemberaubender Gedanke. Bevor irgendetwas geschaffen wurde, kannte Gott jeden einzelnen von uns im Voraus. Ich sage den Leuten oft: Du bist kein Zufall. Alles wurde von Ewigkeit her von Gott im Voraus erkannt und geplant. Die zweite Phase lautet: Gott hat uns auserwählt. Wir haben die Passage aus 1. Petrus bereits gelesen, wir sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott uns auf der Grundlage dessen auserwählt, dass er uns kennt. Er erwählt uns, weil er uns im Voraus kennt. Er weiß, wie wir sind und er weiß, was wir aus uns machen können. Das finden wir auch in Epheser 1, 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Gott erkannte uns im Voraus und auf der Grundlage dieser Vorkenntnis erwählte er uns. Du bist nicht, wo du bist, weil du es dir ausgesucht hättest, du bist, wo du bist und wer du bist, weil Gott diese Wahl traf. Das ändert deine Einstellung dir selbst und deiner Situation gegenüber von Grund auf. Es begann alles bei Gott. Du hast den Stein nicht ins Rollen gebracht, sondern Gott. Die nächste Phase: Er hat uns vorherbestimmt oder prädestiniert. Manche Leute haben Angst vor diesem Wort Prädestination. Ich möchte euch sagen, dass es nichts anderes bedeutet, als dass Gott es im Voraus arrangiert hat, welchen Kurs unser Leben einschlagen wird. Wir lesen dies in Römer 8, 29 und 30, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Diese Phase konnte man so zusammenfassen: Gott bestimmte im Voraus, welchen Kurs unser Leben einschlagen würde. Er hat uns also prädestiniert. Das lesen wir auch in Epheser 1, 5. Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, haben wir bereits gelesen, und dann heißt es: und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat sich das alles im Voraus zurechtgelegt. Dann Epheser 1, 11, und in ihm haben wir auch ein Erbteil in Christus erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Das sollte euch Sicherheit geben. Du bist vorherbestimmt worden, der Kurs deines Lebens wurde schon im Voraus von dem arrangiert, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Er wirkt alles nach dem Rat seines Willens. Diese Stelle lese ich immer gerne im Zusammenhang mit Epheser 2, 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Versteht ihr? Wir müssen uns nicht lange entscheiden, was wir tun sollen. Vielmehr müssen wir herausfinden, welche Werke Gott zuvor bereitet hat, damit wir sie tun. Es wird nicht von uns verlangt, diese Entscheidungen selbst zu treffen. Es wird nur von uns verlangt, den Plan und die Vorgabe herauszufinden, die Gott für uns hat. Wenn wir das begreifen können, sind wir viele Sorgen los. Gott schuf uns, Dinge zu tun, die er schuf, damit wir sie tun. Wir können die Dinge tun, die er für uns bestimmt hat, weil er uns zu diesem Zweck schuf. Versteht ihr? Wenn du permanent frustriert bist und dich nicht in der Lage fühlst, das zu tun, was du zu tun versuchst, dann versuchst du dich vielleicht am Falschen. Dann versuchst du womöglich deine eigene Sache zu tun und nicht Gottes Sache. Du musst dich umorientieren. Die nächste Phase lautet: Wir sind berufen. Wieder Römer 8, 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Dieses Wort berufen bedeutet auch einladen. An diesem Punkt kommt der Plan Gottes aus der Ewigkeit heraus und wird in Raum und Zeit sichtbar. Wenn Gott uns beruft, ist das der Punkt in unserem Leben, in dem wir mit der Ewigkeit konfrontiert werden. Es ist ein sehr feierlicher und heiliger Augenblick. Gehen wir weiter zu Römer 11, 29, einem kurzen, aber sehr kraftvollen Vers, denn die Gaben und die Berufung Gottes sind unwiderruflich. Gott ändert seine Meinung nie. Er entzieht niemandem seine Gaben. Er ändert seine Berufung nie. Du bist in etwas hineingesetzt, das absolut sicher ist. Der Schöpfer des Universums ist der Urheber und seine Autorität steht hinter allem. Dann könnten wir noch kurz 2. Thessalonicher 2, 14 aufschlagen. Hier sagt Paulus im Hinblick auf Heiligung und Glauben, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium. Ihr werdet berufen, indem euch das Evangelium verkündigt wird. Das Evangelium ist Gottes Einladung. Es ist im Grunde eine Einladung, an der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes Anteil zu haben. Das lesen wir in 1. Johannes 1. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ihr seid also durch eine Einladung dazu berufen, an der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes im Himmel Anteil zu haben. Das ist eine ziemlich ehrenvolle Einladung, oder nicht? Die meisten von euch wären doch begeistert, wenn sie vom Präsidenten ihres Landes eine Einladung bekämen. Doch stellt euch nur vor, was das hier ist. Das ist eine Einladung des allmächtigen, ewigen Gottes, bis in alle Ewigkeit mit ihm im Himmel Gemeinschaft zu haben. Das begeistert mich. Die fünfte Phase nun. Nachdem er uns berufen hat und wir darauf reagieren, errettet er uns. Schlagen wir 2. Timotheus 1,9 auf, einen meiner Lieblingsverse. Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf. Wenn du errettet bist, bist du gleichzeitig auch berufen. Jeder Mensch, der errettet ist, ist auch berufen. Du weißt es vielleicht nicht, aber du bist berufen, und zwar berufen zu einer bestimmten Aufgabe. Titus 3,5: Er errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Es gibt einen konkreten Augenblick, in dem Gott dich rettet. Wenn du auf den Ruf reagierst, du gehst vom Tod zum Leben über, von der Verdammnis zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist die größte einzelne Transaktion, die im Leben eines Menschen stattfinden kann. Es ist unsere Reaktion auf den Ruf Gottes. Wir klinken uns auf diese Weise in den ewigen Plan Gottes ein. Deshalb ist die Berufung Gottes so ungemein wichtig. Sie ist heilig. Paulus sagt zu Timotheus, er hat uns berufen mit heiligem Ruf. Brüder und Schwestern, eure Berufung ist heilig. Es sollte in eurem Leben die oberste Priorität sein, eure Berufung zu erfüllen. Viele Christen zeigen ihrer Berufung gegenüber nicht genügend Wertschätzung. Gott berief mich 1944 ganz konkret dazu, ein Lehrer der Schrift zu sein. Ich hatte seither viele Probleme, aber ich denke, ich kann eins sagen. Ich habe konsequent danach gestrebt, der beste Bibellehrer zu sein, der ich sein kann. Nicht, dass ich mich mit anderen vergleichen würde, aber ich habe meine Berufung als etwas Heiliges erachtet und erachte und behandle sie noch heute als etwas Heiliges. Die Berufung eines jeden Christen ist heilig, gleichgültig, wozu du berufen bist. Gleichgültig, ob du Hausfrau oder Arzt oder Missionar oder was auch immer bist, was auch immer deine Berufung ist, sie ist heilig. Gott hat alles im Voraus geplant. Du musst dir nicht selbst immer alles zurechtlegen. Du musst in den guten Werken wandeln, die Gott im Voraus für dich vorbereitet hat, damit du in ihnen wandelst. Die sechste Phase, nach der Berufung kommt die Rechtfertigung. Mittlerweile ist euch das Wort vertraut. Wisst ihr noch, was es bedeutet? Sollen wir es kurz wiederholen? Freigesprochen, nicht schuldig, für gerecht erachtet, gerecht gemacht, so als hätten wir nie gesündigt. Römer 8,30, die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Versteht ihr? Das heißt, wenn sie auf den Ruf reagieren. Wenn du Jesus und sein stellvertretendes Sühneopfer für dich annimmst, bist du nicht nur errettet, du bist gerechtfertigt. Du wirst für gerecht erachtet. Du bist nicht nur gekleidet im Kleid des Heils, sondern auch eingehüllt in das Kleid der Gerechtigkeit Gottes. Doch hier dürft ihr nicht aufhören, es kommt noch die siebte Phase, die letzte Phase. Nochmal Römer 8,30, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Beachtet, das steht hier in der Vergangenheitsform. Das wird nicht erst geschehen, nachdem wir gestorben sind, sondern es geschieht jetzt durch unseren Glauben an Jesus. Ich bin so begeistert darüber. Doch wie es scheint, sind sich nur wenige Christen dessen bewusst. Hierzu kurz 1. Korinther 2. Es ist eines meiner Lieblingskapitel, weil hier die Weisheit Gottes der menschlichen Weisheit gegenübergestellt wird, also der Philosophie, und die habe ich ja studiert. Paulus sagt, wir reden nicht Menschenweisheit, Gott sei Dank tun wir das nicht. Doch in Vers 7 sagt er, wir reden Gottes Weisheit, in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorher bestimmt hat, von den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. In der New English Bible heißt es, wir reden eine geheime, verborgene Weisheit Gottes. Begeistert dich das nicht, dass wir in die geheime, verborgene Weisheit Gottes Einlass bekommen haben? Wenn es etwas gibt, das mich begeistert, dann das. Denn bevor ich errettet wurde, suchte ich viele Jahre lang nach einer Art geheimer, verborgenen Weisheit. Ich versuchte es mit Yoga. Ich versuchte alles Mögliche und war letztlich nur frustriert. Doch als ich Jesus begegnete und ans Kreuz kam, wurde die Tür zu dieser geheimen, verborgenen Weisheit Gottes geöffnet. Und hört euch das Ende an. Gott hat sie vorherbestimmt zu unserer Herrlichkeit. Stellt euch das nur vor. Die ganze Weisheit Gottes zielt von Ewigkeit her darauf ab, uns in seine Herrlichkeit hineinzubringen. Lesen wir noch einmal Epheser 2, 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, und die Bibel erklärt nie, warum er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sind also lebendig gemacht, wir wurden mit auferweckt und was wurden wir als nächstes? Intronisiert. Das ist der Plan Gottes. Ich wiederhole ihn noch rasch und dann schließen wir diese Lehreinheit. Erstens, Gott erkannte uns im Voraus. Zweitens, er hat uns erwählt. Drittens, er hat uns vorherbestimmt. Viertens, er hat uns berufen. Fünftens, er hat uns errettet. Sechstens, er hat uns gerechtfertigt. Siebtens, er hat uns verherrlicht. Also frage ich dich, worüber machst du dir Sorgen?